Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Laugh out loud. Die Republika 2017. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Medienjournalisten Marvin Schade. Auf media.de schreibt er über die Republika, Zitat, sie ist vom Blogger-Get-Together über das Klassentreffen der Netzgemeinde zur ernsthaften Digitalkonferenz herangewachsen. Das hat sich bereits im vergangenen Jubiläumsjahr gezeigt und auch in 2017 bestätigt. Ihren Gründern ist auch bei der inzwischen 11. Auflage der aktivistische Geist der Republika wichtig. Doch droht genau dieser von der Größe der Veranstaltung erdrückt zu werden.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene und von Dennis Horn, die uns in den nächsten 57 Minuten verraten, wie sie die Republika 11 erlebt haben und warum sie sich schon jetzt auf die 12. Ausgabe im nächsten Jahr freuen.
Tun wir das?
Ich glaube doch.
Ach. Mir ist sicher, Dennis, du?
Doch, das tun wir.
Na, das überlege ich mir aber nochmal.
Haben wir noch Zeit?
Deutschlandfunk Nova.
Was sind Medien? Das liebende Medienmagazin. Laugh out loud, das ist das Motto der diesjährigen Republika. Tja. Gewesen, muss man ja fast schon sagen. Und da muss man nicht nur fast, sondern muss man sagen, das Digitalfestival hat für 3 Tage in dieser Woche bis Mittwoch in Berlin stattgefunden. Ja, und in den letzten Monaten, da erschrak die Netzgemeinde ja regelmäßig über viel Hass und viele Falschnachrichten. Und deswegen sollte Liebe als Gegenimpuls von dieser ehemaligen Bloggerkonferenz ausgehen.
Eine Botschaft der Veranstalter, nicht wegklicken. Nicht weiter scrollen, sondern reagieren und mitdiskutieren. Haben auch viele gemacht. Ich glaube, irgendwie über 1000 Leute, die auf der Bühne standen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière war einer von denen, aber auch die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, also sehr politisch. Und einen eigenen Programmpunkt, den haben wir aber zum Beispiel vom Internetminister Alexander Dobrindt irgendwie vermisst.
Immerhin gab es aber dafür nicht nur viele 100 Programmpunkte, sondern eben auch sehr, 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 sehr viele Teilnehmer, 8000 an der Zahl. Und 2 davon sind Dennis Horn und Daniel Fiene gewesen, die waren dabei. Und ich glaube, ich muss jetzt doch mal den, ich sag mal, laienhaft medizinisch interessierten Dr. Pähler in mir raushängen lassen. Ihr habt so ein bisschen Blues, ne?
Ja, es ist so eine Lücke am Tag danach.
Ich kann euch sogar sagen, Dennis ist gerade erst aus dem Bett ausgestanden und hat erstmal was Fettiges gegessen. Durfte ich das erzählen?
Nein.
Das okay. Ist indiskret.
Bis vor 5 Stunden hatte ich noch nicht mal eine Stimme. Aber jetzt geht's wieder.
Wenigstens etwas. Ja. Man merkt es fast nicht mehr. Aber dann lasst uns doch mal euren Blues behandeln und den Post-Republika-Blues, muss man ja eigentlich fast schon sagen. Und also euch beide und quasi gleich alle mit, die den jetzt auch haben.
Das finde ich gut.
Mhm. Ja, okay, das ist schon mal gut. Ihr lasst euch auf meine medizinische Kompetenz ein. Ich glaube, eine Lösung ist ja, ich gucke nochmal dich an, Dennis, Alkohol. Ja? Also wenn du jetzt mal die Republika mit einem Jahrgang vom Wein oder so vergleichen würdest, was war jetzt Republika 17 für ein Jahrgang?
War ein guter Jahrgang. Also ich habe so gegenüber den vergangenen Jahren den Eindruck gehabt, das war so das beste Programm der vergangenen Jahre, das ich da so miterlebt habe. Also sehr, sehr interessant, debattenreich. Es war, fand ich, eine der politischsten Republikas auch.
Also schon irgendwie auch noch intensiv im Abgang sozusagen.
Ja.
Und
ja.
Daniel?
Es war ein lieblicher Jahrgang.
Ach doch.
Passend zum Motto, und das Motto war sehr, sehr gut gewählt, weil das irgendwie sehr oft aufgegriffen wurde. Man hatte in den letzten Jahren mal den Eindruck, ja, das wurde hinten dran geklatscht, aber diesmal wurde um Laugh Out Loud, also diese Umwandlung des Emoticon Laugh Out Loud, also dieses laut Loslachen, wurde abgewandelt und alles hat sich so drumherum konzipiert. Und das hat mir gut gefallen. Das hat auch, glaube ich, der Republika in diesem Jahr sehr gut getan. Und da nehmen auch viele was mit.
Fantastisches Bouquet.
Mhm. Ja. Ah, okay, jetzt lass uns aber
etwas traurig im Abgang.
Dann lass uns mal zum Kern also des Geschmacks tatsächlich kommen. Also da gibt es ja eine Sache, die ist konstant, glaube ich, egal wie jetzt der Jahrgang im Einzelnen ist. Das ist das absolute Must, was man sich antun muss, wenn man da ist. Die großen Vorträge, ne? Da ist Sascha Lobo natürlich oder Gunter Dück. Was muss ich sag mal aus Gründen nicht dabei sein. Was muss ich dazu wissen?
Also ich glaube, Sascha Lobo hat bisher eine Republika ausgelassen, bei dir ist es andersrum, du hast an einer teilgenommen, so ist es.
Aber ich glaube an der ersten, oder?
Kann gut sein, ja, da gibt es doch schlimme Fotos, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Auf jeden Fall muss ich sagen, bevor wir über die beiden Typen sprechen, sollten wir über Caroline Ehmke sprechen. Die Publizistin beschäftigt sich ja sehr intensiv mit dem Thema Hass gegen den Hass, das heißt auch ein aktuelles Projekt von ihr. Sie hat schon auf der Republika gesprochen, in diesem Jahr erneut, und sie hat diesmal einen geskripteten Vortrag, weil sie das besonders gut kann, gehalten, und das war wirklich wirklich eine Wortakrobatik, die sie da hingelegt hat. Und sie hat sich in ihrem Vortrag mit dem Motto Love Out Loud auseinandergesetzt. Und hören wir hier mal rein, wie sie erstmal so sich dem Thema nähert.
Was also sollte, was könnte Love Out Loud heißen? Kann ich das? Will ich das? Wer wäre ich, wenn ich es täte? Wer wäre ich, wenn ich es sagte? Wen oder was? Wer wären wir, wenn wir es sagten oder umsetzten? Und welches Wir wäre da gemeint? Und wer wären die anderen? Auch wir oder andere? Love Out Loud, also, das möchte ich ganz gern versuchen, ein Motiv in 4 Variationen.
Und sie hat sich in den nächsten Minuten diesen 4 Variationen dann auch genähert, und das war eigentlich ganz interessant. Es wurde zwischenzeitlich auch richtig politisch, und das war dann ihr Fazit.
Vielleicht ist es das, was ich mir wünsche, dass wir einfach schweißen und daran arbeiten, eine perfekte Naht zu schaffen. Und dass wir stolz sind, wenn es uns vielleicht einmal gelingt, und uns dieses Wissen dann auch trägt und erfüllt, auch wenn es keine eilige Gratifikation dafür gibt. Und wir dann weiterarbeiten an der nächsten Naht. Darin und daraus besteht politisches, demokratisches Handeln. Vielen Dank.
Also hier merkt man schon, hier hört man es schon raus, es geht ums sehr Politische und auch wie viel Arbeit das ist. Also das ist eigentlich, wenn es darum geht, wie wollen wir eigentlich die digitale Gesellschaft verbessern und somit eigentlich auch natürlich auch komplett die Gesamtgesellschaft, dass das sehr, sehr viel Handarbeit ist. Und ich glaube, das zog sich auch durch alle anderen Vorträge. Das fand ich sehr spannend, was Caroline Ehmke uns sagte.
Schon etwas philosophisch angehaucht gewesen. Mhm. Also kam das gut an?
Da hat man sehr viele gute Tweets gesehen, also auch ein paar schöne Zitate, die da noch mitgesammelt worden sind, und ich glaube, das war also ein Vortrag, der gut ankam.
Okay, jetzt erzähl mir aber mal, was der Lobo gesagt hat.
Nee.
Bitte.
Doch, na gut. Also der Sascha Lobo war da, und da muss ich wirklich sagen, bin ich auch gleich gespannt, was Dennis da für so einen Eindruck hatte. Der hat in diesem Jahr eine Spur zugelegt, und das hatte etwas damit zu tun, weil er diesmal wirklich was zu sagen hatte, was ihm sehr am Herzen lag. Man muss es vielleicht noch ein bisschen einschränken. Am kommenden Donnerstag wird von ihm eine Dokumentation im ZDF, glaube ich, gezeigt, und da geht es um Manipulation, und die Recherchen dazu hat er jetzt auch in einem Vortrag verpackt, der in diesem Jahr, glaube ich, für viel Echo gesorgt hat. Und zwar geht es ein bisschen um die Frage, wie geht man eigentlich mit den Menschen im Netz um, die, sag ich mal, rechts von rechts diskutieren. Also viele schreiben dann ja aus oder sagen so, hey, ja, ich entfreunde die direkt mal aus meiner Timeline. Und eigentlich kann man das so sagen, diskutieren statt ausgrenzen. Das ist so die Zauberformel, die Lobo für sich erarbeitet hat. Er hat nämlich in den letzten 12 Monaten mit sehr vielen Menschen sowohl in der Kohlenstoffwelt als auch in der digitalen Welt diskutiert, die primär erst einmal dann auch tatsächlich die primär erstmal überhaupt nicht, vielleicht, wo er sagen würde, so die passen überhaupt nicht in seinen politischen Horizont rein, also die sehr rechts argumentieren und so weiter und so fort. Und er hat erstmal sich genau angeschaut, was sie da eigentlich machen. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass er festgestellt hat, es gibt da verschiedene Bereiche. Also einige würden zum Beispiel auch nur vermeintlich rechts hetzen, weil sie wissen, sie bekommen dafür billigen Applaus. Und er hat festgestellt, wenn man wirklich mit einigen in den Diskurs geht, dass sie sehr wohl darüber reflektieren und auch darüber nachdenken und auch ihre Gedanken weiter fortführen und dass sich das wirklich lohnt. Er meint, es ist halt verdammt harte Arbeit und das war auch ganz gut. Er hat aber auch gesagt, dass also die Medien sind auch nicht unbedingt dabei gut weggekommen, denn zum Beispiel das Wort Lügenpresse, das wird eigentlich nicht benutzt, wie er festgestellt hat, während seiner letzten 12 Monate, wo er sozusagen auch mal so in diesen Grenzbereich reingegangen ist, dass die Menschen, die das Wort Lügenpresse ernsthaft benutzen, dass die Presse immer lügt, so, sondern das ist eher so eine Art Freischein für eine selektive Wahrnehmung. Also, dass die Leute dann sagen, hey, die etablierten Medien, wenn sie über Ausländerkriminalität da reden, dass die Berichte und Kommentare zur Einordnung dann einfach nur ignoriert werden. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut, wie er da zu dem Ergebnis gekommen ist. Und ich glaube, das ist eigentlich, war ein Vortrag, der sehr gut angekommen ist. Und ich glaube, Dennis, den Eindruck hattest du auch, oder?
Ich hatte den Eindruck auch und vor allem so im Vergleich zu den Vorjahren. Also Lobo hat ja jahrelang auf der Republika seine Vorträge gehalten unter dem Titel Rede zur Lage der Nation. Das ist auch gefühlt immer noch ein bisschen. Alle warten dann auf ihn, was er so predigt.
Das ist so die Predigt, ne?
Ja, und das war aber in den vergangenen Jahren immer ein bisschen Anekdotensammlung, Folie an Folie, mit genialen Momenten, aber auch mit vielen Längen. Und in diesem Jahr, vielleicht einfach dadurch, dass er auch dieses Projekt fürs ZDF, diese Dokumentation im Hintergrund hatte, war das wirklich ein sehr guter Vortrag. Ein Kollege von mir vom Hessischen Rundfunk hat danach zu mir gesagt, Sascha Lobo, das ist so einer, der braucht einen Redakteur.
Also so ein bisschen so ein öffentlich-rechtlicher Sascha Lobo, den wir dieses Jahr gesehen haben.
Ja,
aber was du gerade gesagt hast mit den Anekdoten, so, da hatte ich eher den Eindruck, das war in diesem Jahr bei Günter Dück, der gehört ja mittlerweile auch zum Inventar. Und der Günter Dück, der ist ja eigentlich so, der geht ja immer so philosophisch-wissenschaftlich ans Ganze ran. Der erklärt uns ein bisschen auch, wie wir ticken und was eigentlich so ein bisschen gesellschaftlich schief läuft. So, er versucht so ein bisschen die analoge Welt mit der digitalen Welt zu verbinden. Und ich war bei seinem Thema in diesem Jahr etwas irritiert, weil er hat sich dem Thema Aufmerksamkeit oder besser gesagt Aufmerksamkeitsökonomie beschäftigt. Und Herr Perler, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als wir mit Was mit Medien gestartet haben, 2004, 2005, da war das ja auch schon Thema. Und da ging es ja auch schon um Aufmerksamkeitsökonomie als neue Währung, als so die ersten sozialen Netzwerke aufkamen. Das war auch damals mit dem Podcasten und so.
Aber da erinnere sogar ich mich noch dran.
Ja, und er hat das jetzt aber auch nochmal neu aufgedröselt und hat es so ein bisschen übergestellt, hat gesagt, so hey, früher war es nicht gut, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil dann wurdest du belohnt. Heute ist es so, wer heute keine Aufmerksamkeit bekommt, der wird nicht belohnt. Und das hat er ungefähr dann so dargestellt.
Im alten Modell wurde man nach 20 Jahren dann befördert, weil man 20 Jahre nicht auffällig war. Dann ist man ein braver Diener seines Herrn oder Samurai und wird dann langsam befördert. Früher wurde man nicht für Auffälligkeit befördert. Ganz sicher nicht. Und heute ist es so, dass die Manager praktisch überhaupt keine Zeit mehr haben, sich mit uns zu befassen. Die sitzen da so ab und zu in der Loge rum und gucken mal. Also heute ist es so, heute muss man im Unternehmen visible sein. Das ist das Zauberwort. Also der Mensch ist doch nicht sichtbar. Ich habe mal so eine Beförderung durchdrücken wollen von einer Frau, die war irgendwie technisch die Beste, einfach beste Mainframe-Kenner aller Zeiten. Also wenn die unter dem Mainframe vorkommt, dann funktioniert die Firma nicht mehr. Dann sage ich, will ich befördert haben? Und dann sagt, dass die typische Reaktion im Management-Meeting ist dann, kennt die einer? Nein. Ja, dann geht's nicht. Und dann sage ich, komm, es ist die Beste. Ja, aber kennt keiner, aber ich. Und dann sagen sie, das gilt nicht. Und dann sagen sie, wenn jemand nicht sichtbar ist, dann ist das ein Qualifikationsfehler. Wenn man gut ist, so denken alle Manager, wenn man gut ist, trötet man doch davon und sagt, ich will befördert werden, so wie im Theater. Guckt alle her, gebt mir Klicks. Und wenn man das nicht macht, also einfach normal arbeitet, dann hat man aus der Sicht dieser Schauspieler sozusagen einen Intelligenzschaden, weil man ja nicht darüber redet. Und deswegen müssen Sie mal, in dem neuen Modell ist es, tue Gutes und rede darüber, rede ununterbrochen darüber, sei, ja, dass man immer diese ganzen Klicks und Likes hat.
Da kann man ja ewig zuhören, ne?
Das stimmt. Und dann fragt man sich hinterher, okay, was ist jetzt so das, was uns in diesem Jahr geprägt hat? Und da hatte ich so ein bisschen die Schwierigkeit, das für mich rauszuarbeiten. Wie war das bei dir, Dennis?
Ja, wie gesagt, das ist eigentlich, also so ein bisschen haben Lobo und Dück die Rollen getauscht und er hat dieses Jahr diesen Collagen- und Anekdotenvortrag gehalten. Ich fand aber, es eine Sache sehr spannend bei ihm und das war eben einer dieser Punkte, die er so hintereinander aufgezählt hat. Er hat eine Frage gestellt, nämlich wo sind die digitalen Intellektuellen? Also er hat gesagt, wir haben jemanden wie Caroline Emke, die wir auch eben gehört haben, aber andere bedeutende Geisteswissenschaftler sind netzphob und halten es eher mit so Leuten wie Manfred Spitzer und das sei nicht gut. Und er hat recht, also es fehlen für die digitale Debatte aus meiner Sicht so Leute wie zum Beispiel Frank Schirmacher, der sie bis 2014 ja richtig mitgeprägt hat als Herausgeber der FAZ.
Gab es denn auch Antworten oder Ansätze zumindest, wo diese Leute herkommen können?
Die müssten wachsen. Da hat er nichts zu gesagt.
Kurzer Zwischenstand, wie fühlt ihr euch jetzt so mit eurem Post-Republika-Blues? Geht's schon etwas besser?
Ja, das war ja das Pflichtprogramm, ne? Also es gab ja noch so viele andere spannende Sachen.
Jetzt brauchen wir die Medikamente, Herr Peller.
Ja, die lege ich mir jetzt schon mal hier in meinen Pillenschrank parat und wir machen gleich weiter hier bei Deutschlandfunk Nova, die Radiowissen. Darf man nicht mehr sagen. Deswegen sage ich, was mit Medien hier?
Das Wortmagazin.
3 Tage Republika sind beendet, die digitale Gesellschaftskonferenz in Berlin. Und Daniel und Dennis, die waren für euch und auch für mich dabei und haben sich Tage und Nächte um die Ohren geschlagen. Und Dennis, der wird sich von dem, was jetzt kommt, ja jedes, und ich sage wirklich jedes einzelne Wort, sehr gut überlegen. Warum ist das so?
Ja, weil es in Teilen der Republika tatsächlich um sowas ging wie Wortwahl. Also es gab eine verdammt spannende Session direkt zu Beginn am Montag mit Elisabeth Wehling. Die ist Sprachwissenschaftlerin, Linguistin, unterrichtet in Berkeley. Und sie hat über politisches Framing gesprochen. Wir testen gerade mal mit dir, was das ist, Herr Peller, wenn du so einen Begriff hörst wie, ich sag mal, Flüchtlingswelle. Woran denkst du dabei?
Da denke ich zum Beispiel an den Münchner Hauptbahnhof.
Ja? Und wenn du den Begriff hörst, was für Bilder, also Flüchtlingswelle?
Also ich denke natürlich an viele. Also es ist sozusagen fast unendlich viele.
Der Ostwestfale drückt sich gerade vor Emotionen so ein bisschen, ne?
Ja, aber er hat es ja schon gesagt, unendlich viel, ja? Also das, was es in Ostwestfalen auch nicht gibt, von nichts. Aber genau, also man spricht über so etwas wie eine Unaufhaltbarkeit, Naturgewalt. So. Und das sind Dinge, bei denen zum Beispiel Empathie gedanklich ausgekoppelt ist, wenn wir über Naturgewalten sprechen oder Unaufhaltsamkeiten. Da wollen wir uns nur wehren. Also Framing, das ist immer das, was bei Worten, wenn wir sie nennen, mitschwingt. So, wenn man zum Beispiel über Flüchtlingswelle Menschen so als Wassermasse begreifbar macht. So, und wenn Framing besonders stark ist, also sich mit einzelnen Begriffen besonders starke Dinge verbinden, dann lassen sich Menschen, sagt Elisabeth Wehling, eher von Frames anleiten als von Fakten. Das ist ja ein großer Teil der Debatte im Moment. Und es läuft zum Teil sogar noch viel unterschwelliger als in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, Flüchtlingswelle. Elisabeth Wehling sagt, weil es der Flüchtling heißt, also männlich das Wort ist, assoziieren wir männliche Merkmale mit der gesamten Gruppe der Geflüchteten. Also auch mit Frauen und Kindern, die eigentlich ja auch noch darin stecken. Und das hat Elisabeth Wehling dann in ihrer Session noch etwas näher ausgeführt.
Allerdings ist es nicht nur so, dass diese enkodierten stereotypen Geschlechtsmerkmale sich in die Wahrnehmung niederschlagen, sondern auch auf das Verhalten. Man hat zum Beispiel eine Studie gemacht und hat sich angeschaut, wie sich das Benennen von Wirbelstürmen als männlich oder weiblich auf das Verhalten der Bevölkerung auswirkt und hat Folgendes herausgefunden. Die Menschen haben mehr Angst vor einem Wirbelsturm Harry als vor einem Wirbelsturm Susi. Aufgrund dieser größeren Angst vor dem Wirbelsturm Harry evakuieren sie schneller und mehr Menschen überleben.
Das ist krass, ne? Also, und sie sagt, das war schon immer so und der Mensch allgemein kann auch Fakten ohne Frames überhaupt nicht verarbeiten. Also der Diskurs ist nie völlig sachlich und faktenorientiert, aber wir sollten für einen ordentlichen Diskurs vielleicht über unsere eigenen Frames nachdenken und diese dann auch kommunizieren, damit unser Gegenüber Bescheid weiß. Und da hat Elisabeth Wehling übrigens auch noch einen direkten, also auch für die journalistische Arbeit, ganz praktischen Tipp parat.
Wenn Sie jetzt die nächsten Tage Zeitung lesen und dann kommen Ihnen so Worte irgendwie merkwürdig vor und Sie wollen mal rauskriegen, was da so drinsteckt, dann ist Ihr größter Freund und Helfer Google Image. Wenn Sie solche Begriffe wie Flüchtlingswelle bei Google Image einfach mal als Welle eingeben, dann sehen Sie sofort, was in unser aller Köpfe passiert, indem wir von der Flüchtlingswelle lesen.
Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret auch für unseren täglichen Umgang mit Begriffen, mit unserer Wortwahl?
Naja, hinterfragen, auch gerade als Journalisten. Und zwar nicht nur die Begriffe, die wir selbst nutzen, sondern übrigens auch die, die wir übernehmen, weil sie gerade Teil der Debatte sind. Da hat sie als Beispiel den Wahlkampf von Donald Trump genannt, den sie übrigens seziert hat, bis ins letzte Detail, was sehr spannend war. Sie hat gesagt, Trumps Kampagne, die war richtig gut, weil er 18 Monate lang das Framing perfekt genutzt hat. Und die haben zum Beispiel solche Dinge ermittelt wie, was passiert, wenn man den Begriff Familie als Frame einsetzt und Dinge, die so aus dem Familienbereich kommen. Dann rutschten Leute in Studien rüber zu Trump. Was ist, wenn man Fakten genannt hat, den Leuten war es egal? Und was ist, wenn man den Frame Empathie gesetzt hat, dann rutschten die Leute rüber zu Clinton. Und deswegen hat der Trump-Wahlkampf sehr stark Metaphern aus dem Familienbereich eingesetzt. Mhm. Trump wurde auch immer Big Daddy genannt, zum Beispiel in solche Geschichten. Oder übrigens Ekelmetaphern. Da hat sie gesagt, das konservative Gehirn reagiert auf Ekelmetaphern stärker als das progressive Gehirn. Und wenn Sie ein Gehirn immer wieder daran erinnern, dass es sich ekelt, dann bekommen Sie die Leute nach rechts geschoben, hat Elisabeth Wehling gesagt. Und tatsächlich tauchen im Wahlkampf von Donald Trump oder tauchten auch immer wieder Ekelmetaphern auf.
Aber da müsste man doch jetzt dann eigentlich spätestens draus gelernt haben.
Müsste man. Aber ich fand, es war jetzt auf der Republika auffällig, wie viele Speaker Bedenken am Begriff Fake News anmeldeten und ihn dann trotzdem weiter munter genutzt haben auf den Sessions. Und da finde ich spannend in dem Zusammenhang, was Richard Gutjahr gesagt hat auf einem Panel auf der Republika, auf der Media Convention, die parallel stattfindet in der Station in Berlin. Richard Gutjahr hat gesagt, dass er deshalb auch die ganzen Ansätze, Falschmeldungen zu widerlegen, für ein mögliches Problem hält.
Wenn man tatsächlich also etwas wiederholt und dann nur den Stempel nicht drauf macht, das merken wir uns nicht. Ja, also da war mal irgendwas, erinnert man sich immer, man erinnert sich immer an das Aktive, aber das Wort nicht, also die Negation, die fällt immer hinten runter. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie, ich reite nicht nackt auf einem Einhorn über das Republika-Gelände, dann habe ich es im Grunde genommen schon bei euch in die Köpfe gepflanzt. Und deswegen halte ich dieses Fact-Checking auch manchmal für sehr kontraproduktiv.
Oder eben so Begriffe wie Fake News dann immer wieder einzusetzen, mhm, was auf der Republika passiert ist. Ich fand nur Konrad Lischka und Chris Stöcker, die haben das sehr spannend gemacht auf einem Panel zum Thema Facebook-Algorithmus. Die haben den Begriff nie verwendet, sondern einfach nur von Desinformation gesprochen stattdessen. Also das war im Grunde ein großer Aufruf an alle Medienmacher, auch nochmal genau auf Wort- und eben Themenauswahl zu achten.
Stichwort Aufruf. Ich glaube, wir sind ja immer noch auf gutem Wege, den Post-Republika-Blues, an dem ihr leidet und auch wahrscheinlich alle anderen 7.998 Teilnehmer der Konferenz, die ja gestern zu Ende gegangen ist, zu behandeln. Und ihr beide habt ja dazu auch auf euren jeweiligen Facebook-Profilen einen Aufruf gestartet. Also Dennis, du hast gefragt, was tut ihr gegen den Blues? Mhm. Und wir wollen natürlich auch nicht alles vergessen. Und deswegen, Daniel, du hast gefragt, welches Highlight wollen wir nicht vergessen? Was klebt ihr ins Poesiealbum? Also beteiligt euch dort, würde ich sagen. Und wir können darüber hier nochmal sprechen, oder?
Ja, packen wir nachher hier noch in die Show rein. Ihr hört nämlich was mit Medien und zwar bei Deutschlandfunk Nova.
Und zwar mit dem Recap der Republika. 3 Tage in Berlin sind vorbei und wir blicken heute Abend auf die wichtigsten Themen der digitalen Gesellschaftskonferenz. Und die großen Themen aus dem Journalismus, die haben da auch eine Rolle gespielt, Dennis.
Ja, also spannend fand ich zum Beispiel das, worüber wir jetzt als neue Darstellungsformen sprechen, also Virtual Reality Projekte. Da geht irgendwie so das Feintuning los. Also im vergangenen Jahr war das auch schon Thema auf der Republika und es war aber so, ja, bis ins letzte Jahr sehr viel so Halbfertiges zu sehen. Aber man sieht jetzt Projekte, die sehr viel ausgefeilter sind. Beeindruckend fand ich Stasi VR. Das ist eine App, übrigens auch aus dem Hause Deutschland Radio, die Originalaufnahmen aus Stasi-Verhören in so einem nachgebildeten Verhörraum abspielt. Man fühlt sich dann so ein bisschen da reinversetzt und kriegt ein ganz anderes Gefühl auch für die Gefühle, die dabei eine Rolle spielen. Notes on Blindness war ein weiteres Angebot, in dem man so als Sehender in die Welt von Sehbehinderten eindringen und eintauchen kann, um das so ein bisschen stärkeres Verständnis dafür zu bekommen. Der WDR hatte sein Projekt Dom VR dabei, Kölner Dom als Virtual Reality Umgebung, das man in den vergangenen Tagen auch durch die Nominierung für den Grimme Online Award überall sehen konnte. Also ein Feintuning, wesentlich stärkere und vollendetere Projekte, als man sie bisher gesehen hat. Und das ist übrigens auch so auf technischer Seite. Also die Anbieter versuchen, die sogenannte Immersion immer weiter zu verbessern. Also dass man sich wirklich in die Szenen hineinversetzt fühlt. Da ging es zum Beispiel um so Projekte wie Geruchsaufnahmen. Da war ein VR-Projekt aus dem Amazonas-Urwald, bei dem tatsächlich ein Parfümeur im Team war, um das dann nachher nochmal so nachzustellen. Ton spielt eine wichtige Rolle oder auch so Dinge, dass es jetzt Ansätze gibt, 90 Frames pro Sekunde in diesen VR-Brillen zu zeigen, um sich einfach möglichst echt darin zu fühlen.
Ich frage mich ja, also wenn dieses Feintuning jetzt losgeht, so beim Technischen, dass das noch intensiver ist, noch runder im wahrsten Sinne des Wortes, ob man da aber auch schon absehen kann, welche Rolle Virtual Reality einmal spielen wird. Ist das schon so, wie das heute ist, dass es eher so ein absolutes Nice to have Sonntagsfeature ist, was man da mal ab und zu für so Leuchtturmprojekte rausholt, oder wird das auch in unserem Medienkonsum eine zentralere Rolle spielen?
Ja, wenn man sich die Diskussion auf der Republika so ein bisschen anguckt, dann waren sich viele einig, dass die Technik jetzt da ist und es sehr auf die Programmierer ankommt. Und die Frage, ob irgendwo in diesen Anwendungen eine Killer-App steckt, die dann tatsächlich auch für eine Durchdringung sorgt. Wenn man sich jetzt mal so die Verkaufszahlen anguckt, ne, also die hochwertigen Virtual Reality-Brillen, da sind weltweit bisher 2 Millionen Stück verkauft worden. Aber im vergangenen Jahr sind an Smartphones allein 1,5 Milliarden verkauft worden. Also das ist noch bei weitem kein großer Markt. Da müssen wir noch einiges zulegen. Und ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass es diese Auszüge annimmt. Aber vielleicht fehlt für eine stärkere Durchdringung tatsächlich einfach noch irgendwas wie eine Killer-App, die Leute auch davon überzeugt.
Dann lass uns nochmal ein anderes Thema betrachten, das, glaube ich, in den letzten Jahren irgendwie immer ein großes Thema war. Social Media mit Facebook und Co. Auch diesmal wieder Thema?
Ja, es gab irgendwie so mehrere Versuche, Facebook und seinem Algorithmus stärker auf die Spur zu kommen. Es war zum Beispiel ein Forscherteam aus Serbien da, das groß versprochen hat, Mapping Facebooks Algorithm Empire.
Klingt gut.
Ja, es klang fantastisch. Ich bin direkt da hingegangen. Es war eine überfüllte Stage im Rahmen der Media Convention Berlin, die parallel zur Republika stattfindet.
Veranstaltungstitel SEO-Optimierung wahrscheinlich haben wieder betrieben.
Ja, es war wirklich mein Gefühl. Also ich bin aus dieser Veranstaltung, also eine Karte dieses Facebook-Algorithmus rausgegangen mit der Erkenntnis, ich muss mal wieder eine Prezi-Präsentation machen. Weil die haben sie gezeigt, also eine Präsentation mit viel Reinzoomen und Rauszoomen. Das war optisch alles ganz schön beeindruckend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch von verschiedenen Versuchen auf der Republika den Facebook-Algorithmus nochmal irgendwie darzulegen und zu erklären, ich habe schon ähnlich transparente Präsentationen gesehen, die den erklärt haben, und zwar von Facebook selbst. Also man weiß es nicht so genau und irgendwie ist man nie wirklich auf der Höhe der Zeit, wenn man versucht, es zu ermitteln und Regeln dafür zu finden.
Die Frage,
schwierig.
Die zentrale Frage ist ja, also das ist ja immer so diese Suche nach dem Heiligen Gral, die nicht nur in der Social Media, auch in der Medienwelt da stattfindet, indem man versucht, den Algorithmus zu entschlüsseln. Kommt es eigentlich genau darauf an oder kommt es am Ende nicht auf die Inhalte an?
Das sagt Facebook ja selbst auch. Ja, und das Ding ist, man kennt ihn nicht genau genug, um es am Ende zu wissen und auch diese Frage beantworten zu können.
Ich meine, den Heiligen Gral hat man ja auch nie gefunden, wenn ich richtig informiert bin. Wisst ihr, was gut ist? Es sind jetzt schon wieder 30 Minuten weniger, die wir auf die nächste Republika warten müssen.
Aber es bleiben 354 Tage und 3 Stunden und 19 Minuten.
Ja, es bleiben uns aber jetzt auch noch 20 Minuten in dieser Sendung Was mit Medien, um quasi alle vom Post-Republika-Blues zu befreien. Damit machen wir gleich weiter hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das heilende Medienmagazin. Wir sind mittendrin in unserer akustischen Selbsthilfegruppe. Für alle, die Republika in dieser Woche verpasst haben oder die jetzt schon die Tage zählen, bis die nächste Ausgabe stattfindet. Dennis, wie war das nochmal?
354 Tage. Warte mal, jetzt muss ich rechnen. 3 Stunden und 15 Minuten.
Das ist ja gar nicht mehr lang. Wir haben ja eben schon gehört, was im Notizbuch von Dennis so drin steht. Jetzt schauen wir mal in das von Daniel. Du hast uns 3 Dinge mitgebracht. Einmal hast du vorhin schon angedeutet, dass es auf jeden Fall politischer wurde.
Ja, und da ist eigentlich auch natürlich Andrea Nahles da, über die wir reden sollten, die Bundesarbeitsministerin. Und da gab es auch so einen kleinen, ich nenne es mal Zwischenfall, in den auch unser Schwestersender Deutschlandfunk involviert war. Darüber wollen wir, das wollen wir jetzt an dieser Stelle jetzt auch gar nicht ausblenden. Übermedien.de hatte nämlich auch darüber berichtet und auch das kritisiert, denn es gibt ja so diese Social-Grafiken oder Kacheln oder wie kann man sie noch nennen, Dennis? Im Netz, die immer viel geteilt werden.
Texttafeln.
Texttafeln.
Zitattafeln.
Zitattafeln. Ja. Genau. Also es sind Fotos mit einem Senderlogo drauf und dann ein knackiges Zitat so von einem Event. Und auf einer Deutschlandfunk-Tafel stand das bedingungslose Grundeinkommen führt dazu, dass keiner mehr schlechte oder niedrig bezahlte Arbeit machen möchte. Andrea Nahles, Bundesarbeitsministerin. Und alle so, ach, hat sie ihre Meinung geändert? Und das hat sich ganz oft geteilt, über 1000 Mal wurde es kommentiert. Und da, das war ein richtiger Viralerfolg, kann man auf jeden Fall schon so sagen, für die Kollegen vom Deutschlandfunk. Es war nicht ganz korrekt, denn das war nur ein Teil des Zitats und entstellt sogar den Sinn, und zumindest gibt die Haltung von Andrea Nahles falsch wieder. Und wenn ihr euch das auch nochmal anschauen möchtet, das hatte dann auch, haben die Kollegen vom Deutschlandfunk korrigiert und haben heute in dem Medienmagazin, unserem Schwestermedienmagazin von Deutschlandfunk, bei Medias Res, haben sie den Fall aufgeklärt. Und ihr könnt euch das, wenn ihr das nochmal euch anschauen möchtet, unter deutschlandfunk.de Medias Res klicken. Dort findet ihr unter der Überschrift "Wir wollen die Glaubwürdigkeit zurückgewinnen" Fehler auf der Deutschlandfunk-Facebook-Seite. Das Ganze auch nochmal aufgedröselt und ja, das fand ich ganz interessant. Das ist so ein kleiner Hörtipp von mir noch an dieser Stelle.
Okay, aber zurück nochmal zu Andrea Nahles und der politischer werdenden Republika.
Ja, da war zum Beispiel auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière da, wo man so ein bisschen sagt, so er und das Publikum, die sind schon sehr gegensätzlich. Der Bundesinnenminister hat aber eine gute Figur auf der Republika abgeliefert und hat am Ende sogar das Publikum auf seiner Seite gehabt, als es um die Piraten ging, ne Dennis? Ach.
Ja, das war so eine kurze Episode im netzpolitischen Dialog. Also der wurde am Ende für Fragen geöffnet, nach einer Diskussion zwischen Thomas de Maizière mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org und Konstanze Kurz, der Sprecherin des Chaos Computer Club. Und die Macher der Session haben vorher ausschließlich um Fragen gebeten. Also haben gesagt, nicht einfach hier hinstellen und irgendwelche Statements abgeben. Wir wollen die Zeit nutzen. Und erster am Mikrofon war der aktuelle Bundesvorsitzende der Piratenpartei, das ist Patrick Schiffer. Und der wollte die Session nutzen, um de Maizière einen Negativpreis der Piraten zu überreichen, nämlich den Golden Shit, so heißt es. Es sieht aus wie dieses kleine Emoji. Ja. Ihr wisst, welches ich meine, das Lächelnde. Und es wurde zu einem hochpeinlichen Moment, weil die Veranstalter ihm dann nach einer gewissen Zeit tatsächlich das Mikro abgedreht hatten. Und dann sollte es weitergehen und de Maizière hat gesagt, geben Sie mir kurz noch eine Gelegenheit, darauf zu antworten. Und er hat dann gesagt, es ist kein Wunder, dass die Piratenpartei so aus den Landtagen wieder verschwindet. Und dann hat das Publikum ihm richtig Applaus gespendet. Und das, finde ich, muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Also das Publikum der Republika applaudiert einem Innenminister der CDU für eine Spitze gegen die Piratenpartei. Und das sagt unglaublich viel aus.
Also mehr über die CDU oder mehr über die Piraten?
Mehr über die Piraten aus meiner Sicht.
Wahrscheinlich schon.
Oder über das Publikum der Republika. Aber nun denn.
Ja, das, also da muss man die restliche Session sich angucken und über das Publikum sagt es nicht so viel aus. Es gab Gegenwind für de Maizière.
Dann lass uns noch über das reden, was sonst noch gut war, Daniel. Du hast ja noch mehr dabei.
Also was ich persönlich zum Beispiel richtig toll fand, waren so einige Werkstattberichte, die man so erleben konnte. Zum Beispiel haben die Macher von bento.de, dem jungen Angebot von Spiegel Online, unglaublich viele Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Das Portal gibt es jetzt schon, ich glaube, so ungefähr seit 2 Jahren. Und sie haben sich eine Stunde Zeit genommen und haben das mal berichtet. Und ich habe hier mal so einen Ausschnitt aus der Session, weil man da sehr schön sieht, was sie dann eigentlich auch machen. Da ging es eher so ein bisschen um Social Media. Als erstes hören wir Julia Rieke, die im Social-Bereich für bento.de besonders stark unterwegs ist. Sie erstmal erklärt so, ja, wie ist denn das? Hat Bento bzw. Spiegel auch Geld dafür ausgegeben, dass es erfolgreicher und größer wird, also mal so Geld draufgelegt. Und im Anschluss äußert sich Ole Reichsmann, der Redaktionsleiter von Bento.de, dazu, wie das eigentlich ist, warum man eigentlich Facebook als junges Angebot noch braucht, weil das Ding ist doch eh total unten durch, wie man so hört.
Ja, wir haben auch schon mal Sponsored Posts gemacht, wir haben auch schon mal Gefällt-mir-Kampagnen gehabt. Wer sich damit mal beschäftigt hat, der weiß, dass das ganz schön teuer ist. Das kostet dann von 1 bis 2 Euro pro Fan. Wenn man Glück hat, auch mal weniger. Im Großen und Ganzen ist es ziemlich teuer. Wir wollen keine 6.000 Euro dafür pro Woche ausgeben. Was wir aber sehen können, ist, wenn wir ein Video haben mit einer hohen Reichweite, steigt auch das Fanwachstum. Das heißt, wir haben 1 bis 2 Videos bei Facebook am Tag. Dementsprechend können wir das ablesen und das funktioniert wunderbar. Wir brauchen kein Geld dafür ausgeben. Jedenfalls nicht direkt als Werbeanzeige.
Dann gibt es natürlich immer den Hinweis, naja, die jungen Leute, die sind ja gar nicht mehr auf Facebook. Und ja, womöglich. Ne? Wenn wir haben auch eine große Spannbreite an Nutzern, die wir erreichen wollen. Und gerade bei Jüngeren, dann sagen die irgendwie solche Sachen wie, ich teile mir meinen Facebook-Account mit 3 Freunden. Oder aber ich habe mich bei Facebook abgemeldet und bin nur noch bei Snapchat oder Instagram. Das sehen wir auch. Aber nach wie vor ist Facebook eine wahnsinnig gute Möglichkeit, Inhalte wahnsinnig weit zu verbreiten. Also wenn man mal sowas erleben möchte, dass Inhalte ansatzweise viral gehen und eben nicht von den üblichen 50.000, 100.000, 150.000 Nutzern wahrgenommen werden, sondern auch mal von 1,5 Millionen Nutzern oder wir kommen gleich noch zu viel mehr Millionen Nutzern, dann ist Facebook eine wahnsinnige Chance. Und solange es diese Plattform gibt und solange da 18- bis 30-Jährige unterwegs sind und 18- bis 24-jährige Frauen, sind wir natürlich auf Facebook und wollen diese wahnsinnige, vorher nie dagewesene Möglichkeit nutzen, um unseren Journalismus unter die Leute zu bringen.
Also mein Tipp, wer sich dafür interessiert, auch für wie Bento.de arbeitet und welche Gedanken die sich so machen, aber auch wie junger Journalismus funktionieren kann oder vielleicht auch nicht, das könnt ihr euch dann anschauen in dem Video, einfach mal bei YouTube Bento.de und Republika eingeben, da kommt dann das 60-Minuten-Stück von der Republika in diesem Jahr.
Jetzt kommen wir mal von den schönen Sachen zu den nicht so schönen Sachen. Du hast auch, glaube ich, einen Aufreger dabei.
Ja, so ein bisschen. Also da wurde so ein bisschen in einer Diskussion, wo es darum so in Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also braucht einen erweiterten Auftrag oder soll da irgendwie Geld gekürzt werden oder mehr Geld und weniger Auftrag oder mehr Auftrag und weniger. Ach, weiß ich nicht. Also wo es also ein bisschen so um die zukünftige Bestimmung ging. Und mit von der Partie war dann auch der VPRT-Chef Hans Demmel. Der ist eigentlich Geschäftsführer bei NTV, ist allerdings auch im Vorstand vom Verband Privater Rundfunk und Telemedien. Und der hat eine interessante, also die sagen immer so ganz typische Sachen, also die mögen ja nicht so gerne, der private Rundfunk mag nicht so gerne die öffentlich-rechtlichen Nachrichten-Apps zum Beispiel, sehen sie als Konkurrenz. Und er breitet, glaube ich, so ein bisschen die politische Bühne vor für ein weiteres Spielfeld, was sie demnächst eröffnen könnten. Zumindest wenn man diesen Worten hier hört, da geht es um das Engagement von öffentlich-rechtlichen Sendern in sozialen Netzwerken.
Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, heißt die Tatsache, dass öffentlich-rechtliche Programme ihre Inhalte den Plattformen aktiv zur Verfügung stellen, bedeutet schlicht und einfach eine Stärkung dieser Plattform. Das heißt, Facebook, um es ein bisschen deutlicher zu machen, wird natürlich mit ihren Inhalten schlicht und einfach besser. Sie dürfen kein Geld verlangen. Facebook ist werbefinanziert. Das sind Gelder, die aus dem Werbemarkt abfließen. Und allen anderen Beteiligten, die nicht öffentlich finanziert sind, irgendwann mittelfristig fehlen werden und zu den US-Konzernen laufen. Und wir haben
sag mal, verstehe ich das richtig, der sagt, weil quasi die Öffentlich-Rechtlichen guten Content liefern, der auf Facebook verbreitet wird, profitiert davon Facebook und Facebook kann deswegen noch mehr Werbung verkaufen und das zieht wiederum den privaten Rundfunkbetreibern Werbeerlöse ab und eigentlich sind daran die Öffentlich-Rechtlichen schuld. Richtig?
Ja, so ungefähr hat er das dargestellt. Dennis, wenn du das hörst, was denkst du da?
Ich möchte erstmal meine Befangenheit erklären, weil ich auch Social Media mache für öffentlich-rechtliche Anstalten. Ich finde, also ich habe mir gerade mal den Rundfunkstaatsvertrag geöffnet. Und dort steht drin, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Bestand und Entwicklung zu gewährleisten. Dazu gehört seine Teilhabe an allen neuen technischen Möglichkeiten in der Herstellung und zur Verbreitung sowie die Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen von Rundfunk. Ich persönlich denke, das deckt das ab und mit diesem Argument könnte man auch gegen ARD und ZDF vorgehen und sagen, ihr dürft euch nicht am Kabelnetz beteiligen, weil ihr damit die Kabelnetzbetreiber und deren Bouquet unterstützt.
Ja, das habe ich auch Herrn Peller vorher gesagt, dieses Argument. Und soweit ist es dann ja auch nicht gekommen.
Und ganz kurz, man hat als Medienanbieter natürlich auch einen gewissen Hebel gegenüber Facebook. Kann also indirekt mit gestalten. Wir sehen ja jetzt, dass viele zum Beispiel einen Rückzug aus diesem System der Instant Articles machen und zurückgehen. Das ist natürlich auch was Facebook nicht gefällt. Und das heißt, auch als große Medienhäuser sitzt man da an einem gewissen Hebel und muss sich nicht zwingend alles von Facebook diktieren lassen, aus meiner Sicht.
Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort für diese Sendung. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, ne?
Ja, wir können ja mal kurz gucken, was unsere Nutzer so geschrieben hatten. Ja. Ich hatte ja bei mir auf der Facebook-Seite gefragt, was denn so eure Highlights waren, weil die ganzen Vorträge gibt es auch mal so als Video auch zum Nachgucken. Und da war zum Beispiel der Stefan, der sagt noch, er empfiehlt auf jeden Fall nochmal von Felix Schwenzel Update die Kunst des Liebens sich nochmal anzuschauen. Franzi und Sarah empfehlen auch, was Dennis schon empfohlen hat, Framing mit Elisabeth Wehling.
Und warum empfiehlt Bernhard das Rudelsingen der Bohemian Rhapsody?
Das ist eine große Tradition und deswegen hat Dennis auch seine Stimme verloren, glaube ich, am Ende.
Na, das hat andere Gründe.
Ich sage jetzt einfach, dass es das Rudelsingen war. Ja. Das ist ganz gut, das fühlen wir noch nicht ein.
Was sagt deine Netzcrowd, Dennis?
Oh,
was haben die heute gegen den Blues gemacht?
Ja, 6 Stunden Zugfahrt, lese ich, Pressemappen ausgemistet. Ja.
Fand Nimmt ich auch die sehr einer
schön.
Mit?
Offenbar. Und dann in der Sonne gesessen, Quiche gegessen und danach Nata-Törtchen für zu Hause gekauft. Wisst ihr, was das ist? Nata-Törtchen? Schreibt Christine.
Nee, das weiß ich
kann
nicht.
Wie schreibt man das? Del Nata aus Portugal.
Ja.
Pastéis del Nata sind diese kleinen, so Vanilletörtchen.
Mm.
Richtig lecker.
Wisst ihr, was ich jetzt mache?
Rollmops essen.
Vielleicht. Ich nenne ihn Nata.
Wir lösen es auf in der kommenden Woche in einer Stunde was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir euch eine, machen wir es zu dritt?
Ja.
Mediale Zeit.
Wow.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.